Schönen guten Morgen, gesegneten Sonntag euch allen. Ja, da kommt jemand, macht sich über das Land her, vertritt dort seine Interessen, walzt dort drüber über die Bevölkerung, sagt, er sei der Schirmherr und habe dort seine Interessen zu vertreten, ungeachtet dessen, was die Bevölkerung dazu meint. Ist drum und dran, einen von ihm eingesetzten politischen Machthaber zu installieren, dort einen Satellitenstaat seiner Interessen einzurichten. Schließlich geht es um seine Einflusssphäre. Ja, das war die Situation damals in Judäa. Die Römer waren dort nicht herzlich willkommen, Herodes war auch nicht gerade sehr beliebt und die Leute dort waren alles andere als begeistert von dem, was sie dort erlebt haben. Viele haben gehofft, dass das ein Ende nimmt. Keiner wollte in dem politischen Status bleiben, in dem Judäa damals war. Ja, manchmal wiederholen sich die Zeichen und die Herausforderungen damals waren genauso schwierig wie heute. Was tun, um da wieder rauszukommen? Eine spannende Frage. Und in all dem Gestehen steht Jesus mittendrin als der, der behauptet, dass er der Ausweg für Israel ist. Und irgendwie die ganze Kontroverse rundherum, welcher Ausweg? Welcher Ausweg ist er wirklich? Eine wesentliche Antwort dazu werden wir heute finden, eine sehr spannende und interessante Sache. Wir haben letztens bei der Predigt von Fritz das letzte öffentliche Auftreten von Jesus miterlebt. Zunächst, wie er auf Besuch in Bethanien war, später aber auch, wie er eingezogen ist in Jerusalem. Mit viel Aufmerksamkeit, mit viel Jubel und auch mit viel Erwartung und auch mit der Stimme von oben, das ist mein geliebter Sohn, mit dieser Bestätigung. Der heutige Abschnitt des Evangeliums beschreibt den Abschluss dieses öffentlichen Wirkens. Jesus ist mit seinen Jüngern den letzten Abend zusammen. Er weiß es. Den Jüngern weiß ich nicht, ob es schon so klar ist. Aber er weiß es. Und er versucht ihnen wirklich etwas mitzugeben. Etwas mitzugeben, das sie vorbereitet, bestmöglich auf das, was kommen wird und bestmöglich auf das, was sie zu tun haben oder was er von ihnen erwartet oder was er sich von ihnen wünscht. Da stehen wir heute in unserer Geschichte. Und wir werden es dann noch einmal hören, die Stunde ist gekommen. Die Stunde ist gekommen, wo Jesus, er hat es immer schon gewusst, aber jetzt ist ihm klar, jetzt ist der Augenblick, der Höhepunkt dessen, jetzt ist der Höhepunkt, kommt auf mich zu von dem, was eigentlich mein Auftrag hier ist. Und so schauen wir hinein in das Kapitel 13. Wie es dort weitergeht. In Kapitel 13, ich lasse euch gerne mitlesen. Achso, haben wir schon? Ja, sehr gut. Es war vor dem Passafest und Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Und da er die Seinen in der Welt liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Während eines Mahls, als der Teufel dem Judas Iskariot, dem Sohn des Simon, schon eingegeben hatte, ihn auszuliefern, ihn Jesus. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war, und zu Gott weggehen würde. Ein spannender Abschnitt. Hier schließt sich ein ganz großer Bogen des Johannesevangeliums. Wenn wir ganz an den Anfang zurückschauen, ganz die ersten Worte des Johannesevangeliums, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es auch noch, es ist Fleisch geworden, dieses Wort. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Und die Seinen nahmen ihn nicht an, aber die ihn aufnehmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und dann in einem anderen Vers jetzt noch, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, um Gnade, um Gnade, um Gnade. Und hier schließt sich der Kreis. Von Gott in diese Welt gekommen, vom Vater geschickt worden, hereingekommen, um diese Gnade hereinzubringen und jetzt vor dem Höhepunkt diese Dinge zu Ende zu bringen. In die Welt hereingekommen, jetzt nach Vollendung der Dinge geht er wieder aus der Welt hinaus. Vom Vater gekommen, wird er wieder zum Vater hingehen, nachdem alles dann getan ist. Aber er hat uns etwas zurückgelassen. Die Liebe des Vaters. Er hat uns die Wahrheit zurückgelassen, wie es gleich im Anfang heißt, und Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Es ist ein großer Kreis, der sich hier schließt und der auf den Höhepunkt des Wirkens Jesus zuläuft. Es heißt weiter, da steht er vom Mahl auf und zieht das Obergewand aus, nimmt ein Leintuch und bindet es sich um. Dann gießt er Wasser in das Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch, das er sich umgebunden hat, abzutrocknen. Nun kommt er zu Simon Petrus. Der sagt zu ihm, du Herr, willst meine Füße waschen? Petrus ist zu Recht erstaunt. Wir wissen, dass im Orient üblich war oder noch ist, so genau kenne ich die Bräuche heute nicht mehr, dass den Gästen die Füße gewaschen werden, weil sie auf dem Weg staubig geworden sind, weil sie schmutzig sind, weil sie voller Schweiß sind. Die Straßen waren auch nicht so sauber, wie man sich es heute vielleicht vorstellt, wenn wir im Mistelbach spazieren gehen. Das heißt, das war eigentlich eine Arbeit, die den Sklaven zugedacht war und jetzt man achte darauf, nicht einmal den jüdischen Sklaven. Das war eine Arbeit, die nicht einmal ein Jude, der sozusagen in Leibeigenschaft gelebt hat, zugemutet werden konnte. Es war die Arbeit der niedrigsten Sklaven eigentlich. Und es war völlig unangemessen, dass der Lehrer, der Rabbi, jemanden die Füße wäscht. Die anderen haben scheinbar irgendwie hingenommen. Petrus sagt, das geht gar nicht. Das geht nicht. Und teilweise ist dieses Verständnis heute noch da. Ich weiß noch, Alex, du warst ja auch mit uns in Kagran. Und da gab es einen Flüchtling, der sozusagen dieses orientalische Denken noch hatte. Für ihn war es unmöglich, dass ich als Ältester Sesseln zusammenräume oder das Klo putze. Das hat er fast nicht ausgehalten. Er hat gesagt, das ist nicht deine Arbeit. Ich meine, für mich war es kein Thema, aber es war spannend. Es war beinahe unerträglich für ihn, dass jemand, der in der Gemeindeleitung ist und predigt, die Sesseln aufräumt und wegtut. Dass er auch einmal schaut, ob im Klo alles in Ordnung ist, wenn er Ordnerdienst hat. Da ist uns ein bisschen das Gefühl verloren gegangen. Aber es war mir kein Problem, aber ihm schon. Und damals war das gar nicht denkbar. Und auch ich habe da einmal eine wichtige Lektion lernen dürfen. Ich hatte jemanden da, einen christlichen Lehrer, mit dem ich mich wirklich gut verstanden und den ich respektiert habe und der für mich wirklich eine respektable Person war. Und ich habe ihn einmal eingeladen mit seiner Familie. Und wir haben uns nämlich gut verstanden und es war ein sehr, sehr schöner Tag. Und völlig unvermittelt, weil es war beim Zweitbundsitz in Neckarzau, die Margit lacht schon, völlig unvermittelt schnappt sich der einen Kübel mit Wasser, sucht sich das Zeug zusammen und putzt mir die Fenster. Ich war völlig von den Socken. Ich meine, ich war völlig von den Socken, wirklich. Aber er hat zu mir gesagt, das mache ich nicht bei jedem. Das traue ich mich nicht bei jedem. Nimm es einfach als Freundschaftsdienst. Wie viel beschämender muss es für Petrus gewesen sein, dass Jesus ihm die Füße waschen will? Und doch, wenn wir auf den Verlauf der Geschichte schauen, Jesus wird noch viel, viel, viel mehr tun. Und Jesus weiß es. Wir schauen einmal, wie die Geschichte weitergeht. Jesus entgegnete dem Simon: Was ich tue, begreifst du jetzt nicht. Im Nachhinein aber wirst du es verstehen. Petrus sagt zu ihm: Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus entgegnete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du nicht teil an mir. Und Simon Petrus sagt zu ihm: Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Woran denkt Petrus da vielleicht? Es gab nicht nur die Waschung der Füße, wenn man reingekommen ist, um sauber zu sein für ein Festmahl. Es gab auch die Waschung, bevor der Priester in den Tempel gegangen ist oder in das Heiligtum. Es war ein Ritual, wenn Priester eingesetzt wurden. Vielleicht denkt Petrus an das und denkt sich: Jetzt werden wir eingesetzt in den Dienst, jetzt werden wir quasi gesegnet vom Rabbi. Jetzt ist unsere Stunde endlich da. Er redet eh immer davon. Ja, Herr, aber dann nicht nur die Füße, auch die Hände und den Kopf. Dass ich wirklich rein bin und heilig bin. Es war einfach eine formelle Sache, ein Ritual, das damals üblich war. Wahrscheinlich denkt Petrus daran. Und Jesus sagt: Da geht es auch nicht drum. Darum geht es da nicht. Und es geht weiter. Jesus sagt zu ihm: Wer vom Bad kommt, braucht sich nicht zu waschen. Nein, er ist ganz rein und ihr seid rein. Wenn ihr in viele Bibelübersetzungen reinschaut, dann wird drinnen stehen, dass außer die Füße zu waschen. Es fehlt in manchen Handschriften, in manchen ist drinnen. Mich hat es immer ein bisschen verwirrt und ich finde es so eigentlich schlüssiger. Aber ihr werdet es trotzdem diesen Anhang finden. Es ist ein bisschen offen, ob es wirklich drinnen steht und führt dann zu einer etwas anderen Interpretation. Aber wir belassen es jetzt einmal bei diesem Text, wo es heißt: Wer vom Bad kommt, braucht sich nicht zu waschen. Er ist ganz rein und ihr seid rein. Aber nicht alle. Denn, wie wir am Anfang schon gehört haben, denn er, Jesus, kannte den, der ihn ausliefern sollte, und darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nun, wodurch sind die Jünger rein? Haben sie so toll gelebt? Haben sie recht fleißig die Schriften studiert mit Jesus? Sie sind rein, weil sie sich für Jesus entschieden haben. Sie sind rein, weil Jesus sie rein macht. Und sie sind rein durch seine Gegenwart und damit auch durch die Gegenwart des Vaters. Deswegen sind sie rein. Und es heißt ja auch im Johannesevangelium im ersten Kapitel, denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und es steht auch im Vers 13 in diesem ersten Kapitel, nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Menschen, sondern aus Gott geboren. Deswegen sind sie rein. Und wir sehen es auch im Blick auf diesen Judas Iskariot. Er ist auch mit Jesus unterwegs. Jesus hat ihm auch die Füße gewaschen, er ist trotzdem nicht rein. Denn innerlich ist er nicht von Gott neugeboren. Er ist innerlich nicht wirklich mit Jesus unterwegs, auch wenn er Jesus brav hinten nachtrabt. Und das ist es, was Jesus sagen will. Petrus, es hat keinen Sinn, du die alten Rituale, das mit dem Priester und Waschen, bevor man in den Tempel geht, das ist es nicht. Darum geht es nicht, du bist rein. Du brauchst nicht mehr rein zu werden. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, setzte sich zu Tisch. Er sagte zu ihnen, versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es zu Recht. Jesus sagt nicht, ihr habt euch täuscht. Er sagt es zu Recht, ich bin der Herr und Meister. Denn ich bin es. Wenn ich als Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben. Wie ich euch getan habe, so tut auch ihr. Amen, Amen, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Also es geht nicht nur um eine theoretische Lektion. Ja, sehr wichtig. Ich finde es wirklich sehr, sehr interessant. Jesus sagt, was ich euch getan habe, seid ihr auf jeden Fall schuldig, untereinander euch gegenseitig auch zu tun. Im jüdischen oder im damaligen Verständnis war es so, dass der Bote immer den gleichen Rang hatte wie der gesandt wurde, zumindest während er seine Aufgabe erfüllt hat. Das heißt, wenn der König einen abgesandt hat, um etwas auszurichten, dann war das gleich viel wert, als würde der König dort erscheinen und etwas sagen. Der Bote war nicht höher, aber auch nicht weniger. Und in seiner Aufgabe, die er da erfüllt hat, hat er denselben Rang. In der Aufgabe, die er erfüllt hat, nachher nicht. Wenn er seinen Text vorgelesen hat, die Nachricht aufgeschrieben hat, seine Aufgabe erfüllt hat, war er wieder der Meier oder der Huber. Aber in diesem Augenblick hatte er denselben Rang. Aber er war auch nicht größer. Und Jesus sagt, wenn ihr in meinem Auftrag unterwegs seid, wenn ihr in meinem Namen etwas tut, wenn ihr euch auf mich beruft, dann seid ihr schuldig, das einander zu tun. Und ihr seid es auch schuldig, der Welt gegenüber zu tun. Sage ich jetzt einmal dazu. Es ist das einzige Mal, dass im Johannesevangelium das Wort Apostolos, also der Apostel, der Bote vorkommt. Man kann jetzt darüber diskutieren, aber ich sehe es auch schon so, dass wir diesen Botendienst diesen Aposteldienst als Christen zu erfüllen haben und dass wir auch da die Verpflichtung haben, uns dem Beispiel Jesu bestmöglich anzunähern. Und dabei geht es nicht nur, Dienst zu tun, Leuten wirklich zu helfen, quasi im übertragenen Sinne die Füße zu waschen, sondern es geht, weil wir auch wissen, was Jesus im Weiteren getan hat und was seine eigentliche Aufgabe war, auch um Vergebung gegenseitig. So wie es auch im Vater Unser heißt. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ebenso wichtig. Es geht um tätigen Dienst und es geht aber auch um die Sündenvergebung. Ich habe es leider verabsäumt, das muss ich gestehen. Wollte das noch raussuchen und habe es dann irgendwie vergessen, aber es gibt ein wunderbares Bild von der Fußwaschung und ich möchte es euch beschreiben, denn es lässt sich gut beschreiben. Es ist eher im Stil der naiven Malerei gehalten und man sieht einen dunklen Raum, wo Jesus Petrus die Füße wäscht. Petrus sieht man ganz deutlich in das Gesicht. Jesus aber ist in seinem weißen Leinengewand tief nach vorgebeugt. Er hängt quasi fast an den Füßen in der Wasserschüssel. Und man sieht nichts von ihm außer diesen gekrümmten Rücken. Aber wenn man genau auf das Bild schaut, sieht man in der Wasserschüssel das Spiegelbild, wo das Gesicht Jesu zu sehen ist. Und darunter schimmern noch die Füße von Petrus im Wasser. Und mir gefällt dieses Bild sehr, sehr gut. Denn wie erkennen wir das Wesen Jesu und wie erkennen wir das Wesen Gottes? Manchmal, wenn wir ihm direkt ins Gesicht schauen, wenn er eine Lehre hat, etwas zu tun, etwas verkündet. Aber manchmal und am besten erkennen wir das Wesen Gottes und seine Liebe und seine Gnade genau in dieser Position, wo sich sein Gesicht in Demut und gebeugt im Wasser spiegelt, weil er Petrus die Füße wäscht. Es ist für mich ein sehr, sehr schönes Bild. Es wird gerade durchgegeben. Danke, ja. Du hast das rausgesucht, gell? Und mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Wir können es vielleicht, finden wir es dann noch, dann kann man es am Schluss dann einblenden. Und ich denke mir, wie schaut unser Spiegelbild als Christen aus? Aufrecht, bisschen stolz, in den Spiegel. Ist manchmal auch notwendig. Wir sind Königskinder, aber noch besser sehen wir wirklich, wie wir als Christen sein sollten, wenn wir tief gebeugt über der Wasserschüssel hängen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist schon ein Bild, das mich zum Nachdenken bringt und auch eine Herausforderung für mich ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Behaupte nicht, dass ich euch da das beste Beispiel wäre. Aber es sollte uns alle ermahnen und irgendwie auch berühren. Ja, wir dürfen täglich darüber nachdenken, was können wir tun, was können wir im Gebet tun, was können wir tätig tun, um einander zu helfen und was können wir tun, um dem anderen zu vergeben, was können wir tun, um Mitmenschen, die nicht in unserem Kreis hier sitzen, zu helfen, zu vergeben, sie voranzubringen, sie auf Gott hinzuweisen. Was für mich auch sehr, sehr spannend ist, im Johannesevangelium gibt es keinen Hinweis auf das Herrenmahl, auf dieses letzte Abendmahl, das immer gefeiert wird. Und in manchen Kreisen wird es als Vorbereitung auf das Herrenmahl gesehen. Viele Ausleger, und denen schließe ich mich aber an, gehen davon aus, dass es denselben Rang hat wie das Herrenmahl. Diese Fußwaschung und derselbe Auftrag auch dahinter ist. Es weist darauf hin, was Jesus getan hat und es weist darauf hin, was auch unser Auftrag untereinander und für die Welt ist. Wir werden uns noch einen letzten kleinen Abschnitt anschauen, der auch nicht weniger spannend ist. Nachdem er gesagt hat, nicht alle seid ihr heilig, sagt er auch, ich rede nicht von euch allen. Ich kenne die, die ich erwählt habe. Aber die Schrift soll in Erfüllung gehen. Der mein Brot verzehrt, hat mich mit Füßen getreten. Das ist ein Hinweis auf Psalm 41, wo David von seinen Feinden verfolgt wird und wo es im Vers 10 heißt, auch mein Freund, dem ich vertraue, mit dem ich mein Brot aß, hat die Verse gegen mich gerichtet. Ja, von jetzt an sage ich euch voraus, was geschehen wird, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt, dass ich es bin. Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, geriet er in Erregung und sagte noch einmal mit Nachdruck, Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Die Jünger schauten einander ratlos an, weil sie nicht wussten, von wem er redete. Die Geschichte geht dann so aus, dass er mit einem Bissen, den er eintunkt und dem Judas reicht, auch dem bezeichnet, der ihn verraten wird, und zu Judas sagt, was du tun musst, das tu schnell. Und Judas steht auf und geht. Die anderen Jünger wissen wahrscheinlich noch nicht, was auf sie zukommt und wie es ihnen geschieht. Aber Jesus wird ausgeliefert. Jesus wird an die ausgeliefert, die das Land besetzen, die ungewollt sind. Er wird der Welt ausgeliefert. Er wird dem ausgeliefert, was die Welt darstellt, was sie in Wirklichkeit ist. Und gleichzeitig durch diese Auslieferung, wir wissen es und ich darf es als Vorschau nehmen, wird dadurch auch die Schuld der Welt abgenommen. Und es werden die befreit, die auf Jesus schauen. Ich möchte noch einmal auf die aktuelle Situation zurückzukommen, die uns in der letzten Zeit beschäftigt hat. Corona-Krise, Ukraine-Krise und keiner weiß, wie es weitergeht. Große, viele Fragezeichen. Und da gibt es auch Leute, die dann irgendwie so die Frage stellen, ist das schon die Endzeit? Ich möchte jetzt gar nicht näher darauf eingehen, denn ich denke, es muss uns gar nicht so sehr beschäftigen, ob es die Endzeit ist oder nicht. Es ist gut zu wissen, dass wir in einer Welt leben, die nicht in Ordnung ist. Es ist gut zu wissen, dass auch Jesus in einer Welt gelebt hat, die nicht in Ordnung ist. Und es ist nicht an uns herauszufinden, wann was passiert. Und es ist unsere Aufgabe, auf den zu schauen, der letztendlich das Sagen haben wird. Und wer es ist, ist in diesem Punkt auch bezeichnet. Und wir sollten uns darauf konzentrieren, das zu tun, was Jesus von uns sich wünscht. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, wer es begriffen hat, in eigenen Worten zu sagen, der ist selig und wer es tut. Und das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was ist das Gute und was ist das Schlechte? Wo ist Gott und wo steckt jemand anderer dahinter? Unsere Aufgabe ist es, vorzubereitet zu sein auf eine Welt, die nicht rosig ist. Dankbar zu sein, wenn wir in einer Welt leben, in der alles funktioniert. Aber auch vorbereitet zu sein auf eine Welt, die nicht rosig ist. Davon ist in der gesamten Schrift die Rede. Es ist unsere Aufgabe, gerade in einer Welt, die nicht in Ordnung ist, das Licht und das Salz zu sein. Dann wird es gebraucht. Es ist unsere Aufgabe, die Füße zu waschen, einander und anderen, als Zeichen der Dankbarkeit, der Hilfsbereitschaft und der Vergebung. Und das ist es, was unsere Zeit braucht und das ist es, wo wir hinschauen sollten. Wir brauchen nicht ständig überlegen, ob die Endzeit morgen kommt, in 100 Jahren, in 20 Jahren, nächste Woche oder in 1000 Jahren. Es ist nicht unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, diesem Beispiel zu folgen und zu wissen, wer der Herr der Welt, wer der Herr über die Welt sein wird. Und es ist unsere Aufgabe zu wissen, wer der Gerechte ist und wer für Gerechtigkeit sorgt und wer uns heilig und untadelig vor Gott macht durch seine Gnade, Liebe und Vergebung. Das ist unsere Aufgabe. Amen. Amen.